Heute sprechen wir über Videotelefonie mit zwei Gästen von der NBW, also von Energie Baden-Württemberg, über die Schnellladeinfrastruktur in Deutschland. Stärker als je zuvor steigt der Bedarf und die Nachfrage. Doch wie weit sind wir heute schon? Was sind die Schwierigkeiten und was funktioniert heute schon gut? Dafür haben wir zwei tolle Gäste bei uns. Einmal die Katrin Lind, die den ganzen technischen Betrieb der Ladesäulen sich drum kümmert und auch das Ganze organisiert, und Lars Weich, der bei NBW sich um die Ladeinfrastruktur kümmert und den ganzen Ausbau da drumherum. Also lasst uns das Gespräch beginnen und damit hallo und herzlich willkommen bei Elektrisch durch die Welt.
Hallo Falk.
Ja, hallo Katrin, hallo Lars, alle beide da. Ihr könnt mich gut hören.
Passt.
Sehr schön. Dann fangen wir gleich mal mit einer kurzen kleinen Vorstellungsrunde an. Katrin, erzähl uns doch mal ein bisschen was du so machst, nochmal detailliert bei der NBW. Und wir haben noch eine zweite Frage. Was darf nämlich bei dir im Kühlschrank nicht fehlen? Vielleicht die zwei Fragen zum Anfang, so ein bisschen zur Auflockerung.
Okay, also Katrin Lind, zusammen mit dem Lars und noch zwei anderen Kollegen leite ich den Bereich der Elektromobilität bei der NBW, wie du gesagt hast. Und ich kümmere mich um den technischen Betrieb, Customer Operations, also alles, was rund um den Service für Kunde sozusagen stattfindet. Das heißt, die Ladestationen, die Lars akquiriert und aufgebaut worden sind im Nachhinein, die betreibe ich mit den Kollegen rund um die Uhr sozusagen, und parallel stehen wir unseren Kunden mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn das denn not tut.
Vielen Dank, das ist schon mal ein kleiner interessanter Einblick. Da werden wir sicherlich heute auf der einen oder anderen Stelle noch näher eingehen. Was darf denn bei dir im Kühlschrank nicht fehlen? Das hast du ja fast vergessen jetzt in der Vorstellungsrunde.
Oh, tatsächlich. Jede Menge Obst und Gemüse, würde ich mal sagen.
Das klingt auf jeden Fall gesund. Mal gucken, ob da Lars mithalten kann. Aber Lars, kurz zu dir. Was machst
hallo.
Du genau?
Ich fange mal so an. Ich mache seit 12 Jahren ungefähr Elektromobilität. Habe damit mal irgendwann angefangen mit den ersten Forschungsprojekten damals, und inzwischen haben wir es bis zum Geschäftsfeld mit einer eigenen Gesellschaft gegründet und weiterentwickelt. Ich bin verantwortlich für Strategie und Vertrieb, also für die ganzen Standorte letzten Endes auch, also dass wir die Standorte bekommen, um weiter zu wachsen. Und was darf bei mir im Kühlschrank nicht fehlen? Wenn ich so, als erstes fällt mir da tatsächlich ein, weil das auch so raumgreifend ist, der Stracciatella-Joghurt in 500-Gramm-Gläsern, auf den meine Kids total abfahren, und der belegt so ein ganzes Fach.
Ungefähr. Ah, okay. Das klingt zwar nicht ganz so gesund, aber genauso lecker auf jeden Fall.
Ich hoffe es, dass es irgendwie gesund ist.
Fahrt ihr beide dann eigentlich jeweils ein Elektroauto, oder wie kommt ihr damit nur beruflich in Berührung, oder fahrt ihr tatsächlich auch privat eins?
Ja, tatsächlich fahren wir beide ein Elektroauto. Ich glaube, ohne das geht es auch nicht, um wirklich zu erfahren und die passenden Produkte entwickeln zu können, die Services für Kunde wirklich auch zu fühlen. Denk mal, man muss schon mal Schweißperlen an der Ladestation vielleicht selber gehabt haben, um zu verstehen, warum ein Kunde vielleicht gerade mal nicht so gut gelaunt ist, auch wenn das tatsächlich wirklich die Ausnahmesituation sein sollte. Und darüber hinaus, ganz ehrlich, es macht so Spaß, Elektroauto zu fahren, das ist einfach super. Und das auch transportieren zu können, diesen Spaß, das finde ich toll. Lars, wie siehst denn du das?
Ist genau wie du sagst. Bei mir hat es angefangen ganz klassisch, wie man so schön sagt, mit einem Plug-in-Hybrid. Und dann ist es wirklich so, du fährst dann halt am liebsten nur elektrisch, und immer wenn sich der Verbrenner zuschaltet, denkst du, ach Mensch, schon wieder. Und dann muss es voll elektrisch sein. Und wenn man das dann hat, will man nichts mehr anderes. Also bei uns ist es eher so, wir haben noch einen Verbrenner, und der muss jetzt auch weg.
Das heißt, voll elektrisch dann die Umstellung sozusagen. Was haltet ihr dann für das perfekte Accessoire, was jeder Elektroautofahrer haben muss, wenn ihr da beide so tief in der Materie steckt?
Also jetzt könnt ihr natürlich aus NBW-Sicht sagen, die NBW-Ladekarte oder als Accessoire, also die Ladekarte als Accessoire und die App natürlich, aber ist ja eher deins, Katrin. Ein Baby sozusagen.
Ganz ehrlich, ich finde, das Accessoire gibt es nicht. Wir machen Elektromobilität für ganz normale Menschen. Und es soll jedem Spaß machen. Ja, also wenn ich da mir so Nutzung im Alltag anschaue, kein Mensch da draußen wirklich, außer Menschen, die Physiker, Elektriker, whatever sind, da weiß jemand, was ist eine Kilowattstunde? Was ist Kilowatt? Wie funktioniert das? Wissen wir fairerweise, glaube ich, auch alle beim Verbrenner nicht. Nur das ist seit Kindesbeinen geübt. Da fährst du halt an die Ladesäule, steckst das Ding da rein und weißt mittlerweile, dass du einen Diesel nicht mit Benzin betankst. Ja? Das Gefühl haben wir alle so noch nicht. Und deshalb ist mir das immer wichtig, wenn ich Produkte und Services für Kunden entwickle, dass ich mir Menschen aus meinem ganz alltäglichen Umfeld vorstelle. Das sind Leute wie meine Mutter, unser großer Sohn, der jetzt seit 3 Jahren oder so den Führerschein hat. Wie geht der damit um? Wie gehe ich damit um? Was ist denn das? Und was wir versuchen dann auch zu transportieren, ist sowas nicht. Dein Auto kann so und so viel kW irgendwas laden in bestimmter Zeit. Nee, in 5 Minuten lädst du 100 Kilometer bei uns an der Ladestation. Das sind so die Sachen. Also ein Feature, was du im Auto haben brauchst, nee, überhaupt nicht.
Das ist ja auch das Wichtige. Es muss ja auch so ein bisschen ins Blut übergehen bei den Leuten, dass es was ganz Normales und was Alltägliches wird. Da stimme ich dir voll und ganz zu, Katrin. Ganz kurz zurück zur NBW, wo ihr beide arbeitet, was eure Arbeitgeber ist. Vielleicht könnt ihr ja mal ein paar Worte sagen, wo die NBW eigentlich herkommt, wie sich das jetzt auch entwickelt hat. Es gab ja auch viele Neuigkeiten so die letzten Monate bei euch. Vielleicht kann ja da Lars fast schon als Urgestein so ein bisschen erzählen, wo die Story herkommt und wo die NBW auch herkommt.
Muss ich dann wohl den Part übernehmen. Ich muss jetzt ja nicht die komplette Geschichte der NBW erzählen. Die Energie Baden-Württemberg, wie dann der Name sagt es ja, wir kommen aus dem Südwesten. Aber was das Thema Elektromobilität angeht, sind wir schon lange aus Baden-Württemberg rausgewachsen. Also wir sind bundesweit unterwegs mit unserer Schnellladeinfrastruktur, mit dem NBW Hypernetz, wie wir es nennen. Da steckt ja auch drin, es soll schnell sein. Also wir sind sehr stark auf die Schnellladeinfrastruktur ausgerichtet. Wo kommen wir her? Wir kommen natürlich aus einer klassischen Energiewelt. Aber das kann man schon sagen, mit Fukushima hat da ein extremer Wandel bei uns eingesetzt. Und wir sind voll auf Energiewende. Das kann man ganz klar sagen. Wir sind voll auf Energiewende gepolt als NBW und da auch sehr erfolgreich. Und das zeigt sich im Ausbau unserer Erneuerbaren, sehr, sehr stark vor allem Wind, Offshore, Onshore-Windanlagen, die natürlich da dazugehören. Und natürlich auch in der Elektromobilität. Also für uns ist Elektromobilität inzwischen ganz, ganz fest verankert in unserer DNA mittlerweile, kann man sagen. Wir haben morgen Hauptversammlung, also virtuell. Und ich habe es vorher noch mal gelesen, es gab sozusagen im kompletten Vertrieb gab es ausschließlich Fragen zur Elektromobilität. Das ist schon sehr bezeichnend. Also das zeigt, wie präsent das Thema ist. Und es ist voll und ganz sozusagen hier angekommen bei uns im Alltag. Und für uns ist es ein Geschäftsfeld. Wir haben das als Gesellschaft auch ausgegründet, um das auch noch stärker sozusagen zu unterstreichen, die Bedeutung des Ganzen. Und wir werden das weiter ausbauen. Wir haben da Pläne, die sehr weit gehen. Wir wollen bis 2025 wollen wir 2500 eigene Schnellladestandorte haben. Das ist sozusagen dann mehr als der größte Tankstellenbetreiber in Deutschland an Standorten hat. Und das zeigt, wie wichtig das für uns inzwischen ist.
Ja, ihr bewegt euch da ja auch in so einer gewissen Sonderrolle, weil ihr habt ja sowohl Eigenladeinfrastruktur, die ihr aufbaut mit euren Hyperchargern, als ja auch fremde Ladesäulen im Betrieb. Wie verträgt sich das auch so im Alltag, dass ihr beides macht? Kommt das gut an oder ist das eher so, wo der ein oder andere sagt, ah, das ist doch zu viel Konkurrenz, die wollen wir doch nicht mit denen zusammenarbeiten oder habt ihr da gar keine Probleme mit?
Nee, da haben wir gar keine Probleme mit. Das kannst du dir eher so vorstellen wie im Mobilfunk. Da, wenn du sozusagen über die Landesgrenze hinausgehst, das merkst du heute ja fast gar nicht mehr, ne? Wenn du innerhalb der Europäischen Union dich bewegst. Und das stellst du dir jetzt einfach auch innerhalb von Deutschland vor und aber auch darüber hinaus. Das sind einfach Roaming-Partner, mit denen haben wir quasi ein ganz großes Netzwerk. Unsere Kunden laden dort, deren Kunden laden bei uns. Ist, ich glaube, nicht nur eine Win-Win-Situation, sondern eine Win-Win-Win-Situation. Nämlich die Kunden können einfach wirklich überall sicher laden. Das Netzwerk ist groß und das ist mittlerweile auch so verlässlich, dass man gut mit dem Elektroauto unterwegs sein kann.
Da die erste Frage, gerade zu diesen Fremdanbietern. Einer davon ist ja Ionity. Ihr habt ja da so ein ich würde mal nicht sagen, ein gespaltenes Verhältnis zueinander, aber es war mal so eine Zeit lang, dass sie bei euch ja Partner waren, dann sind sie ja aus der App geflogen, jetzt sind sie wieder drin, jetzt werden sie auch extra markiert für Kunden, die ja kein Ionity-Fahrzeug haben, als hochpreisig. Was war da los, wenn ich einfach mal so direkt fragen darf?
Also ich fange mal so rum an. Wir haben Ionity jetzt wieder ins Programm genommen, einfach um die Auswahl so groß wie möglich zu halten für unsere Kunden. Das ist uns einfach wichtig. Aber es war uns auch wichtig, dass es dann auch klar ist, das ist ein, Anführungszeichen, hochpreisiger Anbieter. Und wer das haben will, wer es nutzen will, kann es gerne nutzen. Natürlich kann auch unsere sonstigen Standorte nutzen. Die sind dann einiges günstiger. Und am Ende war es natürlich ein Kundenwunsch. Ne? Es war ein Kundenwunsch und wir kommen gerne den Kundenwünschen nach. Und insofern wollen wir die Menschen für die Elektromobilität begeistern. Nicht durch zu hohe Preise, aber wenn es ein Wunsch ist, dann werden wir den auch erfüllen.
Ganz genau. Und da sagst du auch ein gutes Stichwort, Lars. Das, was ich finde, was uns auch wirklich ausmacht, ist, dass wir hergegangen sind und haben gesagt, die Tarife müssen so einfach sein, gerade vor dem Hintergrund, was ich vorhin erwähnt hatte. Ne? Keiner weiß, wie lädt denn das, wie viel ist das, was ich dann bezahle und sowas. Und gerade in diesen Jahren, wo dieser Markt sich etabliert und aber auch wirklich, damit Kunden sicher sein können, wie funktioniert das und sich auf faire Preise verlassen können, sagen wir, unsere Tarife müssen einfach sein, für jeden verständlich. Und das finde ich, ist wirklich ein USP, das wir haben. Du fährst ins Ausland und da sind es dieselben Preise, wenn du mit unserer App, mit der Ladekarte, mit den Geschichten unterwegs bist. Das ist ein Preis, fair.
Wo seid ihr gerade alles in Europa aktiv?
Sechs Länder mittlerweile.
Sechs Länder, ja.
Also wir haben angefangen in der Dachregion. Da sind wir schon sehr drauf fokussiert, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und jetzt sind auch noch Frankreich, Italien, Niederlande dazugekommen. Ne?
Ja, genau. Das war also schon überspannt.
Sehr überspannt. Und es wird noch weitergehen. Also das ist für uns ein sukzessives Wachstum.
Wie viele Standorte habt ihr denn jetzt insgesamt in Deutschland, die ihr rein selbst betreibt?
Eigentlich zählen wir inzwischen eigentlich nur noch unsere eigenen Schnellladestandorte. Wir haben auch ein paar hundert AC-Standorte, das ist so. Das sind auch nochmal so 600, 700. Aber uns interessiert vor allem, dass wir so mittlerweile größer 550 DC-Standorte haben, bald werden 600 sein. Wir nehmen momentan jeden Tag einen Standort in Betrieb. Also unsere Kollegen vom Rollout sind da extrem fleißig. Da ist ordentlich was drin.
Genau, okay. Vielleicht auch da so, weißt du, letztes Jahr waren wir alle mega stolz auf den Standort Rutesheim. Ich denke mal, da habt ihr vielleicht auch das eine oder andere Foto von gesehen oder wart mal um die Ecke dort. Ich sag mal, am Fließband bauen wir es noch nicht, aber es ist wirklich, wie Lars sagt, sukzessive wird das ausgebaut. Wir fokussieren uns darauf. Das, was noch vor 3 Jahren, sage ich mal, ein Standort gleich eine Ladesäule war, das geht heute ganz klar in die Redundanz. Überall da, wo wir es können, bauen wir groß und größer auf. Und unser aktuelles Vorzeigeprojekt ist ganz klar der Standort am Kamener Kreuz, den wir planen. 52 Ladepunkte, ich glaube, das wird eine gute Sache und ich bin total gespannt, weil das, was ihr vorhin angesprochen habt, die NBW, ja, kommt aus Baden-Württemberg, aber ich sage mal sowas wie bei BMW weiß auch niemand mehr so unbedingt bayerische Motorenwerke und ich selbst sitze in Düsseldorf, also ich freue mich auf das Projekt am Kamener Kreuz und bestimmt jede Menge andere Kollegen, die überall in Deutschland sitzen, genauso über die Projekte, die dort dann ans Laufen kommen.
Genau, zum Kamener Kreuz kommen wir nachher vielleicht nochmal ein bisschen im Detail. Ich habe ja noch so ein, zwei Fragen, die mir noch vorher eingefallen sind, bevor ich die vergesse. Was ist denn sozusagen euer Top-Standort im Moment? Also wo sind die meisten Ladevorgänge im Moment zu verzeichnen? Oder gibt es da gar keine Top-3, weil es da immer wieder wechselt? Oder wie ist das bei euch?
Also es sind letzten Endes die großen Hubs und das ist auch ganz klar so eine Erkenntnis, die wir uns zwar so gedacht haben und so gewünscht haben, aber die auch tatsächlich von der Realität bestätigt wird. Also die großen, die attraktiven Standorte, die erzeugen eine echte Magnetwirkung. Also das kann man sagen und deswegen bauen wir auch größer. Also man kann wirklich so die Kette sehen, einerseits die Fahrzeuge sind jetzt da und kommen immer mehr Angebot an Fahrzeugen, neue Modelle. Die Zulassungszahlen sind fantastisch, weit über dem, was wir uns vor einem Jahr oder so gedacht hätten. Und entsprechend die Nachfrage ist groß und deswegen kommen wir der Nachfrage nach, indem wir auch sehr darauf schauen, dass wir attraktive Standorte bauen. Das heißt auch ein Stück weit immer ein bisschen größer bauen.
Das attraktiv finde ich nochmal eine gute Aufnahme als Frage. Was definiert dann bei euch attraktiv? Also wie sucht ihr die Standorte dann aus?
Also tatsächlich Lage, 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 wie man so schön sagt. Es kommt darauf an, dass der Standort, also andersrum formuliert. Erstmal unterscheiden wir zwischen dem Autobahn, wenn man so will, dem Autobahn-Case, dem Long-Distance-Case oder Transit, viele Begriffe. Das ist das eine, damit fing alles an, wenn man so will. Das ist so das Naheliegende, wo man sofort drauf kommt, natürlich klar, an so eine Raststätte. Da muss auch eine Ladestation ran. Und wir haben heute an jeder dritten Raststätte, der Tank und Rast, haben wir eine Ladeinfrastruktur mit High-Power-Chargern bis 300 kW. Das ist heute schon so und das werden wir auch weiter ausbauen und weiter verdichten, also immer größer bauen. Da haben wir heute schon Standorte wie im Sindelfinger Wald bei Stuttgart mit 12 Ladepunkten. Das wird noch weitergehen, aber von der Anzahl her noch viel wichtiger sozusagen für die Flächen, fürs Flächenangebot, für die Alltagstauglichkeit sind wirklich die Standorte bei Retailern. Da, wo die Leute einfach jede Woche ihren Einkauf tätigen, wo sie regelmäßig hinkommen, um einfach das in den Alltag zu integrieren. Und da geht es tatsächlich halt darum, wie viele Menschen sind da, wie ist das von der Verkehrslage angebunden, wie oft kommen da Menschen hin. Und danach richten wir dann unsere Suche, wenn man so will, aus, und auch unsere Partnerschaften.
Okay, und jetzt kommen wir zum Kamener Kreuz. Ich sehe es ja bei dir, Lars, immer im Hintergrund. Wir telefonieren ja per Video und ich sehe immer das Kamener Kreuz auch im Hintergrund. Also wir müssen zu dem Thema kommen. Ganz kurz, es sind ja 52 Ladepunkte. Wir haben bis zu 300 Kilowatt Leistung. Das Ganze ist überdacht und beleuchtet. Wir haben noch eine Photovoltaikanlage, die das Ganze ergänzt. Und jetzt sozusagen der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Und ihr habt eine Toilette vor Ort. Das ist sozusagen, in der Pressemitteilung liest sich das immer ein bisschen wie die Deutschland-Premiere an einer Ladesäule. Es war wohl ein Kundenwunsch. Wie kam es jetzt dazu? War das wirklich so oft gewünscht mit der Toilette? Und was kommt gleich danach? Also was erwartet uns dann vielleicht an der nächsten großen Baustelle, die ihr immer mal eröffnet?
Die Toilette ist, wie man so schön sagt, ein Hygienefaktor in mehrerlei Hinsicht. Und das ist naheliegend. Ne? Also wo macht man oder warum macht man Rast, wenn man auf der Autobahn fährt? Und Kamener Kreuz ist ja an der Autobahn, logischerweise. Weil man tanken oder vielleicht pipi muss. Und deswegen ist es einfach naheliegend, dass das dazugehört für uns. Ist kein großes Ding, gehört halt dazu.
Okay, was ist so, was kommt dann als nächstes? Also
Im Grunde ist das tatsächlich auch für uns so ein bisschen der Auftakt, um da neue Dinge auszuprobieren. Also gerade mit so einem Vorzeigeprojekt kann man halt ganz toll Dinge ausprobieren, vielleicht auch mal was wechseln. Deswegen will ich da noch nicht zu viel verraten, ehrlich gesagt. Da sind wir noch in der Findung, was wir als erstes machen, ich sag's mal so.
Und das Kamener Kreuz geht jetzt erst ans Netz, ne? Da seid ihr noch nicht ganz fertig mit, oder? Oder habt ihr jetzt schon?
Dieses Jahr auf jeden Fall und geht dieses Jahr noch in Betrieb, aber ist noch, also wie man so schön sagt, in der Projektierungsphase, ist noch nicht gebaut.
Okay.
Das hinter mir ist ein Rendering.
Ah, okay, da sind wir sehr gespannt und vielleicht verschlägt es uns ja auch immer mal in die Ecke von Düsseldorf. Liegt nur am anderen Ende von Deutschland, aber vielleicht ergibt es sich ja irgendwann mal. Zu einer anderen Frage, die uns auch echt brennend auf der Seele liegt. Ihr steckt ja wahnsinnig viel Geld rein. Ihr hattet ja schon erzählt, auch jetzt heute, dass es ein neues Geschäftsmodell für euch ist. Und jetzt kommt so die ganz große Frage, rechnet sich das ja? Ich habe ja mal so ein bisschen Gefühl, habe ich ja selbst, was das kostet, was ihr da so baut. Ja, wie rentabel ist das Geschäft heute schon? Oder sagt ihr eher, wir bauen es jetzt auf und rentabel muss es erst die nächsten Jahre sein? Oder wie geht ihr daran?
Also es ist natürlich, wir sprechen von Infrastruktur. Und Infrastruktur heißt immer, dass man langlaufende Geschäftsmodelle hat und langlaufende Geschäftsmodelle braucht da. Also es ist nichts für die schnelle Mark sozusagen, sondern hier geht es wirklich darum, ein nachhaltiges Geschäft zu entwickeln. Also wir rechnen da mit der schwarzen Null Mitte des Jahrzehnts. Das ist so eine realistische Zahl. Ist auch kein Geheimnis in dem Sinn. Das haben wir schon öfters auch so in der Art kommuniziert. Also das ist tatsächlich zu erwarten, dass man da innerhalb der nächsten paar Jahre dann in einen positiven Bereich kommen kann. Aber man braucht tatsächlich insgesamt lange Laufzeiten, um den kompletten Invest auch wieder rein zu holen, weil einfach auch die Fahrzeugzahlen steigen werden und am Anfang noch recht wenig da ist. Das ist im Prinzip halt, es ist auch, wenn man so will, insofern anders als vielleicht in anderen Investitionen, die sonst in der Energiewirtschaft getätigt werden, die vielleicht relativ gleichmäßig sind, so ein Kraftwerk, ein klassisches. Aber umgekehrt sind Unternehmen wie wir es gewohnt, langfristig zu planen. Und das zeichnet uns, denke ich mal, auch aus gegenüber anderen, die vielleicht eher so als Glücksritter versuchen, irgendwas zu tun. Das wird dann eher nichts.
Ja, und das ist auch das Tolle bei der NBW, muss ich sagen, weil Lars sagte ja gerade, dass man den langen Atem hat und aus diesem Kraftwerk, Gaskraftwerke, diese ganzen Geschichten kommt, diese ganzen Großprojekte weiß. Das, was neu ist für die NBW, ist einfach, dass wir jeden Tag einem Kunden Sicherheit geben wollen, wenn er lädt. Ja, dass er sich auf unsere Ladeinfrastruktur verlassen kann, dass unsere Tarife einfach sind und bleiben, dass die fair sind. Das heißt, jeden Tag entwickeln wir uns da an der Stelle mit dem Markt weiter und adressieren tatsächlich den Endkunden. Also wir bauen nicht einfach irgendetwas groß ins Feld rein und freuen uns an dem Ertrag, der da ständig kommt. Nein, wir müssen wirklich mit dem Markt wachsen, was ich eben sagte, für normale Menschen diese Services bauen, ja, schnell reagieren können, wenn jemand anruft. Aber eigentlich ist es uns am liebsten, es ruft niemand an, weil sie alle zufrieden sind, wie gut es funktioniert.
Ganz kurz, Katrin, bevor du gleich noch ein bisschen ausführen kannst zu der ganzen Wartung und des Betriebs, hatte ich noch eine kleine technische Frage an den Lars. Wie schafft ihr das überhaupt netzabdeckungstechnisch, dass bei so vielen Ladesäulen, zum Beispiel beim Kamener Kreuz, tatsächlich 300 Kilowatt zur Verfügung stehen? Also ist das technisch, ist das bestimmt ein ganz schöner Aufwand, den man da betreiben muss, oder?
Es ist ein Aufwand, und da braucht man natürlich auch, wie soll ich sagen, da braucht man schon Heavy Metal, um das hinzustellen. Also da sprechen wir von Trafostationen oder Umspannstationen. Umgangssprachlich sagt man halt ein Trafohäuschen, und das sind schon kleine Häuschen, die man da hat bei der Dimension. Aber das ist alles technisch machbar. Es ist nichts, was jetzt total irgendwie, wie soll ich sagen, riskant wäre in irgendeiner Form. Das ist einfach Daily Business für Energieversorger. Und man muss es halt planen, man muss damit seine Erfahrungen sammeln und seine Erfahrungen einbringen. Und ich behaupte jetzt mal, da haben wir jetzt halt gerade einen Vorsprung tatsächlich gegenüber vielen anderen, weil wir sehr viel tun und damit unsere Lernkurve. Steile Lernkurve, das muss man schon sagen, dann auch hinter uns schon.
Gut, dann würde ich vielleicht so ein bisschen rüberschwenken zu dem ganzen Betrieb. Also Lars hat ja im Endeffekt jetzt einmal komplett die ganze Ladesäule gebaut und jetzt kommt sie sozusagen zu dir, wird hochfrequentiert und wir hatten ja schon so die ein oder andere Story am Vorgespräch schon ausgetauscht gehabt, dass man an eine Ladesäule kommt, das Auto ist leer und jetzt funktioniert die Ladesäule nicht. Also wie versucht ihr da so viel wie möglich an Sicherheit für die Nutzer zu bekommen, dass die Ladesäule wirklich so funktioniert und wirklich 24 Stunden funktioniert?
Gerne. Also das eine ist, dass wir schon beim Aufbau darauf achten, bei der Auswahl der Hersteller der Ladestationen, bei den Herstellern der Trafos etc., dass das wirklich qualitativ hochwertig ist. Das, was Lars eben sagte mit steiler Lernkurve, das ist einfach so. Wir gucken auf die Verfügbarkeit, auf die Services, dass das auch im Betrieb sauber funktioniert, dass Teile ausgetauscht werden können etc. Dann geht es weiter in dem Moment, wo wir sagen, wir nehmen eine ganze, nicht nur eine Ladestation, sondern wirklich einen ganzen Standort in Betrieb. Ich weiß gar nicht, wie viele Fragen wir mittlerweile haben. Würde man jetzt sagen, 30 bis 60 irgendwie wirklich Punkte, die abgehakt werden müssen, bis dann so eine Ladestation gecheckt ist und der Standort okay und so. Und dann wird das halt wirklich in Betrieb und vor Kunde genommen. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, sozusagen während den Anfängen, dass das wirklich sauber steht und läuft. Und dann musst du dir vorstellen, es ist halt nicht nur eine Ladestation, sondern wir reden von einem Standort. Das heißt, wir sehen zu, dass, na klar, kann eine Ladestation oder ein Ladepunkt mal ausfallen. Wenn wir aber mehrere da stehen haben, dann ist es halt wichtig, dass du am Standort einfach auch laden kannst, ja? Dass es nicht das Thema ist, zum Beispiel. Passiert glücklicherweise immer, immer weniger und wir reden da wirklich von einer Verfügbarkeit am Standort mittlerweile, die etwa, sag mal, mit Mobilfunknetzen verglichen werden kann. Dann kannst du dir so vorstellen, dass das ganze, diese Standorte zusammen ein komplexes Netzwerk ausmachen. das auf verschiedenen Ebenen. Analog einem Computernetzwerk auf der einen Seite, und dann stell dir vor, da sind, ich sag mal, aktuell fast 600 Computer sozusagen zusammengeschaltet. 2025 reden wir dann von 2500 Standorten, die alle miteinander zusammen funktionieren müssen. Dann kommt noch das Stromliefern dazu als zweite Ebene. Wir brauchen noch eine Anbindung ans Netz, ans Backend, ja, per Mobilfunk, per Festleitung, und dann noch die Roaming-Partner. Und das alles muss zusammen funktionieren. Wie machen wir das? Gerade in dem Aufbau, was Lars sagte, dass wir jeden Tag sozusagen da einen neuen Standort in Betrieb nehmen. Das geht nur, indem wir wirklich digitalisieren und automatisieren. Ich kann nicht genauso viele Leute sozusagen im Betrieb haben, im Second Level, die sich wirklich als Experten darum kümmern, beispielsweise, die ich letztes Jahr hatte, und das im Verhältnis mit der Ladeinfrastruktur hochlaufen lassen. Dann ist bald die ganze MBW voll, und das Gleiche gilt für die Hotline. Ja, die Herausforderung ist trotzdem vor Kunde, den Kunden im Fokus zu haben, den Service super zu haben. Und jetzt wird so ein bisschen technischer. Was machen wir mit Digitalisierung und Automatisieren? Also stell dir dieses große Netzwerk vor, und unsere IT-Systeme lauschen rund um die Uhr, pingen sozusagen die Ladestationen, melden sich in einem bestimmten Rhythmus, und wir hören drauf über die Systeme, die Station ping ab. Ja oder nein? Also alles automatisiert. Ja? Wenn die sich meldet, alles gut. Meldet sie sich nicht, wird nochmal nachgeguckt, quasi automatisiert, und dann laufen bestimmte Prozesse vollautomatisch ab. Und das immer besser. Also das ist wirklich mit hoher Lernkurve über die Jahre weiterentwickelt und weiterentwickelt. Das heißt, wir gucken dann jetzt, mal angenommen, sie würde sich nicht melden, dann wird sie remote nochmal angepingt. Wird sie sich dann melden? Wenn sie sich meldet, kann sie vielleicht auch remote wie ein Rechner runter und hochgefahren werden. Dann läuft sie hoffentlich wieder. Dann kann ein Kunde wieder weiterladen. Da gibt es bestimmte, ich sag mal, wie so ein Entscheidungsbaum, bestimmte Fälle, wann, wie, was funktioniert. Ziel ist immer, dass der Kunde wirklich laden kann. Deshalb sagen wir auch beispielsweise, ist uns dann vielleicht im Zweifel egal, ob wir diesen einen Ladevorgang abrechnen können oder nicht, weil wir uns ganz früh schon vor ein paar Jahren wirklich Gedanken gemacht haben und gesagt haben, vor Kunde oder für den Kunden, der an der Ladestation steht, der muss laden können. Das heißt, selbst wenn die Ladestation vielleicht keine Verbindung zu unserem Backend hat, gibt sie trotzdem den Strom ab, weil der kann ja noch draußen noch laufen, ja? Noch fließen quasi. Und dann, wenn du dann weiter jetzt von dem Netzwerk wegguckst, Richtung Kunde, und zum Service, wir dorthin schauen, dann digitalisieren wir da auch so gut wir können und mit State-of-the-Art-Technologie, sodass es sich für den Kunden trotzdem gut anfühlt und wir eine hohe Qualität für Kunde haben. Also es ist nicht das eine oder das andere, sondern es muss immer beides sein. Und niemand wacht morgens auf und sagt, ha, heute rufe ich mal beim Versicherer an, oder ha, heute bin ich so gut gelaunt und rufe mal die NBW an wegen der Rechnung oder weil ich hier schön an der Ladestation stehe. Nee, das soll ja funktionieren. Und alles, was wir tun, so gut wir die Produkte und Services definieren oder umso besser, umso weniger rufen die Menschen uns an, was ja ein gutes Zeichen ist. Und wenn Leute dann doch anrufen und kein Self-Service genutzt haben konnten bis dahin, dann sind die halt durchs digitale Raster gefallen. Und die paar, die wollen wir dann so mit richtig gutem persönlichen Service noch wirklich auffangen, weil das dann die richtigen Fälle sind, wo man sich auch persönlich reinklemmen muss, weil vielleicht irgendwas im System bei der Abrechnung nicht funktioniert hat oder so. Was ansonsten bei 99,x aller Kunden passiert ist, wunderbar gelaufen hat, aber der eine braucht dann unsere Aufmerksamkeit.
Ja, kommen wir auch mal zu der ganzen Kundenfreundlichkeit an sich. Was wir uns immer die Frage stellen, ist das Level, warum braucht man eigentlich immer noch mal eine Ladekarte? Warum kann man nicht wie bei einer Tankstelle heute einfach mit einer Kredit- oder Girokarte bezahlen? Und wir gehen sogar noch weiter und da kann dann vielleicht der Lars auch gleich nochmal wieder mit einsteigen. Warum verifiziert nicht einfach das Auto den ganzen Tankvorgang? Dass ich einfach nur, weil die Chance habe ich ja eigentlich nur mit der Elektromobilität, dass ich einen Stecker reinstecke, mich irgendwo eine halbe Stunde spazieren gehe, wiederkomme und alles ist abgerechnet. Warum brauche ich immer noch so eine lästige Ladekarte?
Wer will?
Ja, du bist gerade angesprochen worden,
So, hey,
deshalb.
dann gerne, gerne. Fangen wir mit der Kreditkarte an. Also wir hatten auch Kreditkarten, diese Geräte. Bei unseren Autobahnstandorten bei der Tank und Rast hatten wir zu Beginn überall auch ein Lesegerät. Und die Realität war, dass es keiner genutzt hat, tatsächlich. Die Leute haben ihre Karten, die Leute haben ihre App, und es hat einfach keiner danach gefragt und ist auch überhaupt nicht genutzt. Und es hat
Ja,
aber gleichzeitig eine enorme Komplexität im Hintergrund ausgelöst, um das Ganze am Laufen zu halten. Und hinzu kommt, dass es so gut wie keine Hersteller gibt, die dann in der Ladestation die entsprechenden Systeme anbieten. Man muss es dann quasi aufwendig am Leben halten für quasi keinen echten Kundenmehrwert. Und es, also das, was jetzt momentan auch oft derart thematisiert wird, das löst ein nicht vorhandenes Problem. Ich sage es mal einfach so, wie es ist, weil das einfach unsere Statistiken belegen. Also wir haben da wirklich 0,x% Usage. Also es lo lohnt sich nicht sozusagen dafür, jetzt einen riesen Aufwasch zu machen. Das
Und
ist mal
vielleicht
die eine
ergänzt,
Seite.
ja, vielleicht ergänze ich noch ein bisschen, warum die App so wichtig ist, Falk. Also die App ist einfach nicht nur ein Medium zum Laden können, sondern dient in der Elektromobilität, hat es einfach noch, deckt es ganz andere Use Cases noch ab. Das tatsächlich Finden einer Ladestation, ja, und schauen, ist diese Ladestation verfügbar? Von welchem Anbieter beispielsweise? Ist sie von Ionity, von uns, von einem anderen Roaming-Partner? Das sieht man alles in der App und quasi fast in Echtzeit. Du siehst halt auch, ist der Standort, wie viele Ladesäulen, wie viele Ladepunkte sind belegt? Kann ich da gerade laden? Oder nehme ich lieber eine andere in der Nähe? Das alles kann die App bieten, das du sonst nicht so hast, so komfortabel. Und auch da nochmal, normale Menschen, auch wenn es Elektroautos sind, normale Elektroautos, die sich beispielsweise dann mit Android CarPlay oder sowas, wo du das dann im Display sehen kannst, diese ganzen Geschichten, das kannst du wirklich nur haben, wenn du die App nutzt.
Ja, bei uns ist es halt nur, wir nutzen auch verschiedenste Ladekarten leider noch immer. Wir würden uns dann natürlich auch einen Service bieten oder einen Service wünschen, wo man einfach sagt, okay, man hat jetzt nicht mehr diese etlichen Karten, die man dann irgendwo im Portemonnaie hat und dann vor der Ladesäule steht, wo war ich jetzt nochmal? Das ist ja so ein grundsätzliches Problem. Wie sieht es mit Plug and Charge ein bisschen aus, dass die Autos das selber können? Ist das technisch sehr herausfordernd oder ist das gar nicht so, weil ihr sagt, ihr wollt halt wirklich den Leuten auch die App sozusagen mit dazugeben und das als einheitlichen Service bieten?
Also erstmal, Falk, wenn du unsere Karte hast oder unsere App, dann brauchst du nur die eine. Erstmal als erstes. Nee, wir haben tatsächlich und das gibt ja tatsächlich fairerweise auch andere, die ähnlich, die nah dran kommen. Aber im Endeffekt, die Coverage ist schon sehr groß mittlerweile. Man braucht nicht mehr wie vor 2 Jahren hier noch ein Dutzend Karten, um einmal durch die Republik zu kommen. Das ist nicht mehr notwendig. Das geht wirklich mit einer. Dafür sind die Roaming-Verträge wirklich gut genug. Mit Stecker rein und losladen, warum nicht, ne? Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass das in Zukunft kommen wird. Also absolut. Und wir stellen uns da auch überhaupt nicht dagegen. Ganz im Gegenteil, wir sprechen da mit den Autoherstellern sehr intensiv, wie man es am besten macht. Weil, also aus Kundensicht kann ich mir das echt super vorstellen. Und trotzdem hat das auch Bestand, was die Katrin gesagt hat. Trotzdem macht es Sinn, dass man auch dann zusätzliche Services über die App kriegt und damit einfach das Ladeerlebnis noch runder macht. Aber warum nicht?
Ich glaube, das Wichtige ist an diesen Use Cases, wenn du dir überlegst, was für einen Nutzen im Alltag hat das. Ne? Egal wie du da lädst, hast du trotzdem das Bedürfnis, dass du weißt, wie viel du gerade geladen hast. Was hat denn das gekostet? Und dann ist es mal egal, ob das mit Karte, mit App oder mit automatisierten Geschichten passiert ist. Du zeigst das dann einfach, gibst diese Sicherheit via die App, dass du gucken kannst, wie viel Geld ist da gerade geflossen, ist der Ladevorgang abgeschlossen, etc. Ja, dafür brauchst du einfach diesen, so eine Art Rückkanal, diesen Touchpoint, der dem Kunden die Sicherheit gibt. Und da werden wir bestimmt in Zukunft noch vieles andere sehen auch.
Ja, da wird sich bestimmt auch noch technisch einiges entwickeln. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Umso bequemer es wird jeden Tag, ne? Umso besser wird es natürlich dann auch angenommen. So eine kleine Zwischenfrage mal von uns. So ab und zu geistert ja dann nochmal der Begriff Schademo durch den Markt. Spielt das überhaupt noch eine Rolle? Weil ihr habt ja fast, würde ich jetzt mal behaupten, nur noch CCS, oder? Oder CC, also Schademo macht ja keiner eigentlich mehr, weil es auch wenige Fahrzeuge nur noch gibt, die es haben, ne?
Also klar, es ist immer noch ist ein Bestandsthema, aber es ist wirklich ein reines Bestandsthema. Und ich argumentiere immer damit auch, also ganz klar, wir setzen auf CCS. CCS ist der Standard in Europa, das ist einfach definiert. Und man sieht es ja auch wirklich, dass jetzt wirklich alle Autohersteller inzwischen mindestens auch CCS anbieten. Also insofern, für Europa ist der Drops gelutscht. Warum gibt es noch CHAdeMO? Weil es halt auch noch, ich sage es mal, in großer Zahl auch Bestandsfahrzeuge gibt mit CHAdeMO. Wir bauen aber da, wo wir es tatsächlich entscheiden, alleine, da werden wir dann entsprechend auch nur CCS bauen.
Und so nochmal die letzte technische Frage, bevor wir schon fast wieder zum Ende kommen. Das geht ja dann nochmal ganz schön fix. Bei den technischen Daten, von denen, wenn wir jetzt eine 150 Kilowatt oder 350 Kilowatt Säule haben, halten die tatsächlich über einen bestimmten Zeitraum die volle Ladeleistung aus? Oder ist das auch so, dass ihr im Hintergrund technisch regulieren müsst, wenn ihr zum Beispiel 10 Ladesäulen, das heißt, die können eigentlich immer die Leistung, die draufsteht, dann abrufen?
Also bei uns, das, was draufsteht, ist auch drin, sag ich mal so. Also üblicherweise jetzt zum Beispiel unserem Standort Rüdesheim, da haben wir dann 300 kW-Ladestationen stehen. Die können, wenn einer lädt, 300 kW, und wenn zwei laden, können die halt zweimal 150 kW. Aber es ist nicht so, dass jetzt wegen oder aufgrund der Ladestation in irgendeiner Form was runtergeregelt wird. Wenn jemand runterregelt, ist es das Auto, ne? Also unsere Ladestation, die bietet das, was draufsteht. Und die Autos haben halt ihre sehr unterschiedlichen Ladekurven. Da gibt es welche, die halten die sehr flat, und es gibt andere, die schießen hoch und auch wieder runter.
Okay. Und jetzt zu der letzten Frage heute des Gespräches. Jetzt sind wir beim Strom, der rauskommt, und ihr schreibt ja auch dran, dass der immer 100% Ökostrom ist. Und da war unsere letzte Frage, die uns interessiert: Wie schafft ihr das? Macht ihr das mit Zertifikaten, mit Ausgleichen, oder ist das wirklich purer Ökostrom?
Das ist Ökostrom höchster Qualitätsstufe, wie man so schön sagt. Ja, nee, das wird schon über Zertifikate gemacht, aber da gibt es Unterschiede, und unsere sind wirklich so ausgelegt, dass das im Endeffekt dann auch sehr regionaler, aus süddeutscher Wasserkraft vorwiegend tatsächlich erzeugter Ökostrom ist. Also da ist es dann doch wieder das Energie Baden-Württemberg, was dann zum Tragen kommt, da schließt sich der Kreis.
Ja, schön. Jetzt sind so schnell sind schon die 38, 40 Minuten um, die wir fast haben. Vielleicht habt ihr ja noch die ein oder andere Geschichte, die euch mal widerfahren ist, jetzt so mal außerhalb des Protokolls an irgendwelchen Ladesäulen, oder ihr habt eine schöne Geschichte, die ihr mitbringen könnt. Vielleicht hat da jeder vielleicht ja nochmal so ein schönes Schlusswort für unsere Zuhörer da draußen.
Oh, spontan.
Ach, tatsächlich. Also ich sag mal, so viel sind wir ja alle im Moment nicht unterwegs. Und ich fahre aber immer gerne an unsere Standorte, um zu schauen, wie tatsächlich selbst in Corona-Zeiten siehst du, wie die Standorte sukzessive mehr und mehr frequentiert werden. Und das ist halt spannend, ja, zu sehen, welche Menschen gehen da laden, mit welchen Autos, wie funktioniert das, geht das einfach, stehen die einen Augenblick davor und gucken oder so. Und die meisten gehen wirklich routiniert damit um. Und vor ein paar Monaten tatsächlich so in der richtig dunklen Jahreszeit, da war es einfach total nett. Ich bin mit jemandem ins Quatschen gekommen, weil wir da beide gerade waren und geladen haben. Und ich glaube, danach sind wir beide ganz beseelt wieder weggefahren, weil so viele Kontakte hast du halt in der Zeit nicht gehabt. Ja, jetzt, wo es wieder hell wird und man rausgeht, ist das schon mal irgendwie anders. Also wir waren beide glücklich, als wir da weggefahren sind. Das ist so meine Alltagsgeschichte aus der jüngeren Vergangenheit.
Also so eine in der Art hätte ich wahrscheinlich auch 10. Also weil das ist tatsächlich nach wie vor so, dass man da an der Ladestation oder wenn man halt mit dem Elektroauto beim Einkaufen sich anstöpselt, man kommt ins Gespräch. Man kommt automatisch ins Gespräch auch mit denen, die kein Elektroauto haben. Die wollen wissen, ja, wie ist denn das? Geht es überhaupt? Wie weit fährt der denn? Wo kommt denn der ganze Strom her? Also das sind so wirklich so, man kommt ins Gespräch, und natürlich haben wir da jetzt einen kleinen Vorteil, dass wir ein bisschen, dass wir da beruflich mit zu tun haben, aber ich glaube, das geht anderen auch so.
Können wir auf jeden Fall nur bestätigen, Elektromobilität verbindet da wirklich. Wir haben auch schon so vielen Ladesäulen gestanden, das kamen entweder andere Leute, die ihr Auto geladen haben, aber es gab auch ganz viele andere, die total neugierig waren und dann immer ums Auto drumherum schleichen und dann mal schauen, dann so, ja, was ist denn das jetzt eigentlich, wie viel lädt der, wie lange stehen sie denn, wo kommen sie denn her? Und ja, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit, als hätte man einen Hund und einen Hundestrand. Da kommt man auch mal total ins Gespräch. Was ist denn dein Hund und was ist denn hier? Und an der Ladesäule ist es total andersrum. Das heißt, ja, was hast du denn für ein Auto und wie funktioniert das? Und hier drum und dran. Also immer finde ich sehr, sehr schön. Und das ist, glaube ich, ein schöner, toller, positiver Nebeneffekt, den man hat, oder? Bei der Elektromobilität, dass man einfach in Kontakt kommt und miteinander spricht. Und das ist doch auch mal was Tolles.
Wird zur Normalität, schöne Normalität.
Ja. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch noch Zeit genommen habt, heute dieses noch Gespräch zu machen. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne bei Apple Podcast eine kleine Rezension und natürlich eine Sternebewertung. Wir würden uns darüber natürlich immer sehr freuen und ihr helft uns auch damit. Ansonsten könnt ihr wie gewohnt euer Feedback, eure Fragen oder Anregungen gerne jederzeit über YouTube, Twitter oder E-Mail schreiben. Da bitte an redaktion@top-zone.de schreiben. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.